Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Heute sprechen wir über ein Thema, das die Zukunft der Medizin entscheidend prägen wird. Das Smart Hospital. Was bedeutet dieses Smart eigentlich? Und wie verändert es schon jetzt den Klinikalltag für Patienten und Mitarbeitende? Dazu habe ich jemanden eingeladen, der diese Entwicklung in Deutschland maßgeblich vorantreibt.
Experte der Woche.
Unser heutiger Gast ist Professor Jochen Werner, der die Digitalisierung der Medizin in Deutschland entscheidend mitgestaltet. Seit 2015 hat er die Universitätsmedizin Essen zu einem der ersten echten Smart Hospitals im deutschsprachigen Raum entwickelt. Er setzt sich dafür ein, dass Technologie im Krankenhaus nicht nur modern aussieht, sondern Menschen wirklich unterstützt. Wie genau das klappt, hat er mir erzählt. Jochen, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Hadi, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Du hast ja die Universitätsmedizin Essen vor nicht allzu langer Zeit verlassen, hast sie aber maßgeblich geprägt. Und zwar seit 2015 hast du es Schritt für Schritt in ein Smart Hospital verwandelt. Was war damals dein persönlicher Moment, an dem dir klar wurde, was müssen wir von Grund auf ändern, um eine Klinik digital neu zu denken?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also vorweg will ich sagen, ich habe ja 11 Jahre die Marburger Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde geleitet. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Medizin dort gemacht. Aber viele Dinge, die vielleicht bei Menschen einen anderen Eindruck hervorgerufen haben, ich sag mal Wartezeit oder man hat sich im Klinikum nicht zurechtgefunden und all diese Dinge, die belegen das Ganze negativ. Und das hat mich immer total geärgert. Und so kam irgendwann für mich der Wunsch, ich möchte nochmal was im Krankenhaussystem auch verändern. Und das kannst du in meinen Augen als einzelner Klinikdirektor nur begrenzt. Dann kam das Wechseln der Seite. Ich war bei der Rhön-Klinikum AG, Geschäftsführer beim Uniklinikum Gießen und Marburg und habe es auch von der anderen Seite gesehen. Ne? Die ganzen einzelnen Kliniken, was funktioniert nicht und woran liegt es. Und so hat sich so ein Bild für mich quasi aufgebaut, dass ich dachte, es liegt primär nicht an den Menschen. Also die Menschen, die dort tätig sind in unterschiedlichsten Bereichen, die geben ganz in der Regel ihr Bestes und sind engagiert. Dann haben wir einen Riesenteil Bürokratie und dann haben wir noch bestimmte, ich nenne es jetzt mal so digitale Hilfsstrukturen, nicht im Krankenhaus abgebildet. Und als ich dann nach Essen kam, dachte ich, das ist jetzt die Gelegenheit. Jetzt können wir daran was ändern. Und so war die Geschichte, wir wollen zum Smart Hospital werden. Und das ist eigentlich so der Hintergrund.
Ja, bevor wir weitermachen, müssen wir, glaube ich, den Begriff Smart Hospital einmal erklären. Viele haben den schon gehört, aber können ihn nicht richtig greifen. Wie ist deine Definition davon?
Super gerne. Smart Hospital bezeichne ich als eine Einrichtung. Ich sage jetzt bewusst nicht Krankenhaus, weil das kann ja auch ein großes medizinisches Versorgungszentrum sein und. Also als eine Einrichtung im Gesundheitsbereich, die den Fokus noch viel stärker als bisher auf den Menschen legt. Und zwar auf den Menschen als Patient, als Angehörige und auch als dort Tätige, als Beschäftigte. Und um deren Zielsetzungen, deren Wünsche umgesetzt zu bekommen, da setzt man im Smart Hospital Digitalisierung und künstliche Intelligenz dann ein, wenn es sinnvoll ist. Also Digitalisierung ist ein Hilfsmittel, um die Erwartungen und die Wünsche von Menschen umgesetzt zu bekommen. Und nicht irgendwie eine Einrichtung, wo nur Roboter rumlaufen und man Angst hat, dass man von denen überrannt wird, das überhaupt nicht. Aber wo man zum Beispiel Robotik einsetzen kann, wenn Robotik Menschen hilft.
Unsere Zuhörer fragen sich, was bringt mir das eigentlich persönlich? Also welche Veränderung spürt denn ein Patient oder ein Mensch, wenn er ein Smart Hospital betritt?
Also gleich vorweg, ich habe natürlich immer damit zu tun gehabt. 2015 habe ich das erste Mal von Smart Hospital gesprochen und mit diesem Beginn der Kommunikation kamen schon immer wieder Menschen und haben gesagt, Sie wollen ein Smart Hospital haben und ich erzähle Ihnen mal, was in Ihrem Smart Hospital alles nicht funktioniert. Also, das hat natürlich auch lange gedauert und da gibt's natürlich immer noch viele Dinge, die nicht funktionieren. Aber woran merkt man das? Das geht ja schon los mit der Anmeldung. Man versucht entweder als Patient, Angehörige oder als zuweisende Arzt oder als Krankenhaus in einem Krankenhaus anzurufen. Und das haben wir analysiert und ich kann nur sagen, ihr glaubt es nicht, es gehen jeden Tag Tausende von Anrufen verloren in einem so großen Betrieb, weil man keinen erreicht. So, dann bist du doch schon genervt. Du hast sowieso vielleicht als Patient Sorge, du willst jetzt da einen Termin vereinbaren, bist ein bisschen aufgeregt und du erreichst keinen. Und das ist der erste Schritt, wo wir dann gesagt haben, wir müssen etwas so machen wie, ich nenne das jetzt mal bewusst etwas provokativ, wie ein Callcenter. Das haben wir dann genannt, ein Service- und Informationscenter, um einfach nicht, ich nenne es, auf 150 Telefonnummern anzurufen, sondern nur auf wenige. Und die wenigen, die können einen dann wieder durchstellen. Das mag sich alles simpel anhören, aber vielfach funktioniert es nicht. Und das sieht man auch daran, es gibt ja diese Arztbriefe, die kennen ja auch viele. Und ich habe auch so früher agiert, als ich selbst noch Klinikdirektor war. Da war bei mir die rechte Spalte im Arztbrief, ich glaube, da waren 15 Telefonnummern. Weil ich eigentlich als Klinikdirektor zeigen wollte, was habe ich alles für Sprechstunden und die Forschung und alle möglichen Telefonnummern. Nur in der Realität war natürlich ganz oft diese Telefonnummer nicht zu erreichen oder eine Person zu erreichen. Und deswegen ist das ein Schritt, dass du erstmal sagst, es geht mit der Anmeldung los. Dann geht es weiter. Nun kommst du zum Krankenhaus und bist aufgeregt. In der Realität, leider auch bei uns in Essen war es so, das ist alles sehr, sehr schwierig immer zu verändern. Aber man muss ja, bevor man verändert, überhaupt mal realisieren, was nicht funktioniert. Man kommt da also aufgeregt an und findet keinen Parkplatz. Vielleicht fährt die Partnerin oder der Partner, wo soll man aussteigen? Und das habe ich vor einiger Zeit mal in den USA erlebt. Da war es so, du bist angekommen, Kennzeichenerkennung. Das war erfasst. Die wussten dann schon in der Poliklinik, der Patient ist da und die Prozesse konnten quasi schon in Gang gesetzt werden. Also sowas ist auch, dass wenn dann Menschen kommen, dass du die irgendwo gut unterbringst und am besten den Weg dann zum Beispiel auf einem Tablet oder auf einem iPhone oder was auch immer du da benutzt, direkt angezeigt wird. Sie haben das Klinikum erreicht und jetzt geht es auf die Station 355. Und bitte folgen Sie den Anweisungen. Am besten dann noch, nicht nur zu dem Gebäude, sondern auch in der verschiedenen Ebenenstruktur. Und idealerweise gibt es dann WLAN in diesem Krankenhaus. Und wenn wir so in Deutschland uns nachfragen, dann werden wir auch viele Krankenhäuser finden, aus welchen Gründen auch immer. Die haben noch gar nicht ein flächendeckendes WLAN-Netz. Also was ich jetzt nur sagen will mit diesen drei Beispielen ist, du musst erstmal reinkommen in so ein Krankenhaus und wenn das relativ glatt geht, dann kommt man ja ganz anders rein, als wenn man schon genervt ist, die Angst sich aufgebaut hat und du vielleicht noch irgendeine, ich sag mal, blöde Antwort von irgendeinem bekommst. Ja, sie sind jetzt die Hundertste, die fragt. Das hilft auch keinem, ne? Und dieses Ganze, was dann zutiefst menschlich ist, das müssen wir versuchen zu optimieren.
Ja, absolut. Du hast es vorhin schon gesagt, dass Digitalisierung nicht nur dem Patienten helfen soll, sondern auch den Mitarbeitenden dort. Und sie nicht, das hast du auch immer wieder gesagt, Digitalisierung soll die Mitarbeiter unterstützen und nicht überfordern. In welchen Bereichen haben sich denn Pflege und die Ärzteschaft am stärksten verändert und wo steckt das größte Entlastungspotenzial aus deiner Sicht?
Das ging los, als wir anfingen dort 2015. Da gab es zum Beispiel in dem Klinikum noch keine elektronische Patientenakte. Und das war jetzt auch nicht von jedem gewünscht, ne? Weil wenn man so lange mit Papierakten arbeitet, und du kennst das noch von früher, dann kommt so eine Antwort, ich weiß aber, wo der OP-Bericht in der Akte ist und ich weiß das alles. Nur in der Realität ist es so, dass ganz viele dieser Zettel irgendwann verloren gehen. Die werden eben nicht richtig eingeordnet. Und so haben wir bewirken können, das hat natürlich auch alles gedauert und 2018 war es dann soweit, da hatten wir eine elektronische Patientenakte und zwar nicht nur für das Uniklinikum, sondern auch für die Tochterkrankenhäuser, sodass man auch die Daten austauschen konnte. Das war sehr, sehr wichtig. Und das ist so ein Schritt, ne? Dann, ich glaube, heute möchte das niemand mehr missen, aber die Gewöhnungsphase ist es immer, die Phase der Veränderung, wo du sagst, aber ich habe doch eine funktionierende Krankenakte und jetzt muss ich doppelt was machen und das sind Fehler und so. Und wir müssen eben immer für uns begreifen, wenn wir wollen, dass etwas besser wird, dann gibt es meistens so einen Weg, der ist ein bisschen steinig und das rumpelt, aber danach wird's besser. So. Und dann kommen wir in die Dokumentation. Glücklicherweise hatten wir in Essen keine große zentrale Notaufnahme. Wir hatten nur eine für Unfallverletzte. Und da waren wir dann in der Lage, eine neue zentrale Notaufnahme zu bauen. Und die haben wir dann natürlich so gebaut, dass da ganz, ganz wenig Papier nur noch ist. Das bedeutete, dass die Menschen anders dokumentieren konnten. Nicht immer alles mit dem Stift, sondern auch mal mit Antippen oder mit Einscannen von irgendwelchen QR-Codes. Und dann haben andere Kliniken gesagt, ich möchte das auch. Ne? Wir wollen auch so digital angeschlossen werden. Und so kommt langsam eine Erleichterung rein. Und dieses Riesenthema, das wir haben, das fast alle in Deutschland haben, das ist eine überbordende Bürokratie. Und da hat Herr Lauterbach sich ja sehr engagiert. Er wollte dann eben ein Entbürokratisierungsgesetz und. Aber ich sage immer, ich glaube, es ist richtig schwierig, Bürokratie mit Gesetzen abzuschaffen. Und da kommt jetzt so ein bisschen KI ins Spiel. Wir müssen doch sehen, wo kann uns KI zum Beispiel helfen bei diesen ganzen bürokratischen Vorgängen. Und das wird natürlich zur Folge haben, dass man dann weniger schreibt von Hand und es wird einfach schneller gehen und es wird weniger Fehler geben. Und das sind so Themen, die dann auch aus der Mitarbeiterschaft kommen. Also was für mich immer wichtig war bei dem Smart Hospital Gedanken, dass da nicht irgendwie so eine kleine Gruppe da saß im Büro und gesagt haben, jetzt machen wir das Nächste, sondern dass wir gesehen haben, was haben die Menschen, die dort arbeiten, für Ideen. Und die haben meistens richtig gute Ideen, weil die sind an der Front und die sind genervt von dem ganzen Kram, was nicht passiert. Und so haben wir dann so eine Smart Hospital Lenkungsgruppe aufgebaut und dann konnte man dort die verschiedenen Ideen reinbringen. Und so kommt das Ganze Schritt für Schritt und man merkt plötzlich, die Abläufe werden besser. Und wenn man die Abläufe in einem Krankenhaus so ein bisschen versteht, dann weiß man, das sind ganz, ganz viele Themen und da gibt es ganz viele Stolpersteine. Das sind die sogenannten Prozesse, die dann noch nicht so gut funktionieren. Und so einen Prozess zu optimieren, zu verbessern, das ist auch eine harte Arbeit. Das hört sich immer alles leicht an. Aber ich sage mal, nur wenn man zum Beispiel die Wäsche sieht, ne, Wäsche wird quasi entnommen, dann wirfst du sie in ein Behältnis und irgendwie kriegst du ja diese Wäsche dann wieder. Und auf dem Weg kann so viel schief gehen und es kann aber auch weiter verbessert werden. Also das ist so ein bisschen smarte Medizin, dass man versucht, Prozesse zu optimieren, wenn man sie optimiert hat, dass man dann sieht, gibt es irgendwelche Automatismen digital unterlegt, die uns helfen können. Und deswegen schnell, in meinen Augen, geht meist gar nichts. Es dauert immer alles. Aber so gut es geht, die Mitarbeitenden einbeziehen, weil die einfach wissen, wo der Schuh drückt.
Es ist ja so, dass ein Smart Hospital von stabilen und integrierten Systemen vor allem lebt. Und wenn wir so ein bisschen hinter den Vorhang schauen, was musstet ihr an Infrastruktur, IT und Abläufen im Hintergrund komplett neu aufstellen, damit das Ganze wirklich funktioniert?
Ja, wiederum eine sehr gute Frage. 2015 fing ich also an mit diesem Thema Smart Hospital, habe gleich begonnen, Vorträge zu halten, weil ich immer gesagt habe, wir müssen darüber sprechen. Und dann kam ganz oft von Kaufleuten in der Regel der Einwand, Herr Werner, das ist ganz interessant, was Sie hier erzählen, aber es ist schlichtweg nicht finanzierbar. So. Dann habe ich immer gesagt, ja, sehe ich so ein bisschen anders, weil ich glaube, dieses Mindset zu verändern, überhaupt erstmal dafür zu werben, es kann besser werden. Und wir können ein Ziel definieren, wo wir hinwollen. Das kostet ja in dem Moment noch nichts. Und dieser Schritt, der soll zuerst sein. Und dann habe ich damals das Glück gehabt, wir hatten einen Kaufmann bekommen, Thorsten Kartze. Und mit dem zusammen habe ich gesagt, wir müssen jetzt sehen, dass die Investitionen, die wir tätigen, auch immer hinterfragt werden, dienen sie unserem Ziel Smart Hospital? Und da waren natürlich manche, die mussten natürlich gemacht werden. Aber bei anderen war es so, dass wir gesagt haben, nein, da warten wir ein bisschen mit, weil wir zum Beispiel die IT stärken müssen. In meinen Augen haben wir eine sehr, sehr gute zentrale IT aufbauen können am Essener Uniklinikum. Wir haben eine Doppelspitze eingesetzt. Das war ein Arzt, Professor Forsting, und quasi der Techniker, der IT-Kopf, Herr de Greif. Und diese beiden zusammen haben aus jeweils den verschiedenen Perspektiven die IT nach vorne gebracht. Ich glaube, wenn man jetzt für ein so großes Unternehmen nur irgendwie ganz wenige IT-Leute hat, die laufen oftmals gegen eine Wand. Weil dann vielleicht der Klinikdirektor sagt, nee, das will ich jetzt nicht und mein Rechner funktioniert übrigens zu langsam und der Monitor, der flackert. Und das ist ja nicht, was wir eigentlich für IT meinen. Und da wir aber diese Doppelspitze hatten, da war auch dort immer ein Gewicht von dem Professor Forsting, wo man gesagt hat, oder wo er gesagt hat, nee, wir müssen das jetzt machen. Ne? So, und so kommst du schrittweise rein. Also es war die elektronische Patientenakte, ZNA, habe ich gesagt. Und dann kamen wir natürlich in diesen Bereich auch Infrastruktur. Dazu musst du auch überlegen, wie sind wir von der Infrastruktur hier aufgestellt, was brauchen wir an neuen Rechnern, wo brauchen wir Tablets zum Beispiel auf der Station, welche Station nehmen wir als Pilotstation, um einfach mal einzuführen, was können wir von der Anamnese her schon dort dokumentieren oder wie können wir gerade in der Kinderklinik, das ging dann auch oft über Spenden über die Stiftung Universitätsmedizin. Wie können wir dort Tablets einsetzen, dass die Kinder sich auch ablenken können? Also so bist du immer bei den Investitionen am Schauen. Und ich muss mich bei allem dem aber auch immer bedanken beim Land Nordrhein-Westfalen, weil als ich gefragt wurde, ob ich nach Essen kommen wollte von Gießen-Marburg her, da habe ich gesagt, ich würde super gerne kommen. Aber ich kann nur kommen, wenn Sie mir zusagen, dass Sie diesen Change zum Smart Hospital auch finanziell unterstützen. Und das hat das Land auch getan. Da sind ja immer mehrere Ministerien, vor allem natürlich das Wissenschaftsministerium bei. Aber so über die Zeit haben wir dann ja auch zu tun gehabt mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Umweltministerium auch. Also deswegen, es sind ganz viele verschiedene Bereiche. Und ich weiß noch, als ich bei dem damaligen Wirtschaftsminister von NRW, Herrn Professor Pinkwart, war und ihm das vorgestellt habe und gesagt habe, das wollen wir machen, Smart Hospital. Und er mir sagte, das muss man für Nordrhein-Westfalen machen. Und daraus ist dann eine Initiative Smart Hospital NRW geworden. Und die wiederum wird quasi geleitet von Frau Dr. Diehl, die an der Essener Universitätsklinik war. Und das war so ein schönes Beispiel, wie so eine Idee irgendwie immer größer wurde und immer mehr Leute daran engagiert mitgearbeitet haben in Bereichen, wo ich auch gar nicht mehr zuständig war. Und darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass du was anstößt und du siehst einfach, wie sich das ausdehnt. Ne? Mhm. Und deswegen, es haben ganz, ganz viele mitgewirkt. Aber ohne IT, also wenn irgendjemand meint, Spartopf und irgendwie brauchen wir die nicht, Das wird leider nicht reichen. Und du musst auch einen bestimmten Hardware-Ersatz machen. Kannst du auch nicht sagen, wir investieren nicht. Und wenn man ehrlich ist, dann gibt es so viele Vorgaben, sind wir wieder bei Bürokratie, was man heute auch immer wann erneuern muss. Das ist schon alles sehr, sehr schwierig zu finanzieren. Und wenn man dann ein Krankenhaus ist, und die meisten Krankenhäuser in Deutschland sind in einer gewissen Finanzdrucksituation, dann fällt es noch schwieriger zu sagen, jetzt gehen wir aber den Weg. Nur in meinen Augen muss er gegangen werden.
Es ist ja so, dass mit steigender Digitalisierung auch die Angriffsfläche zunimmt. Wie schützt ihr euch vor Cyberrisiken? Und du hast es gerade eben gesagt, der Spartopf in den anderen Krankenhäusern oder der Sparzwang ist sehr groß und es wird auch häufig an quasi an der Cyberabwehr gespart. Und das liest man dann auch immer wieder in der Presse leider, dass das eine oder andere Krankenhaus einem Cyberangriff zum Opfer gefallen ist. Wie habt ihr das in Essen gemacht?
Also das Erste ist, gerade wenn das auf solche Themen kam, habe ich immer gesagt, niemand im gesamten Netzwerksystem, welches Unternehmen auch immer, ist zu 100% sicher vor Cyberangriffen. Und so muss man reingehen in die Geschichte. Aber man muss natürlich auch alles tun, dass man nicht nachlässig ist. Und deswegen hat man, ich nenne das jetzt mal IT-Sicherheitsspezialisten, die müssen dann auch den Vorstand oder die Geschäftsführung beraten und sagen, hier haben wir ein Problem. Wie kommen wir mit dem Problem, das angehbar ist, ja? Wie kommen wir also mit diesen Themen zurecht? Das muss man einmal tun. Dann muss man Mitarbeitende schulen. Weil es ist leider immer noch so, und da ist auch niemand in meinen Augen vorgefeit, dass man sagt, mir kann irgendwas nicht passieren. Also wir haben es ja erlebt, dass zum Beispiel in meinem Namen Professor Werner, Vorstandsvorsitzender, E-Mails verschickt wurden. Da kriegt also ein Mitarbeiter eine E-Mail quasi von mir und klicken Sie da und dahin. Das ist richtig. Dieser Mitarbeiter muss dann eigentlich sagen, warum schreibt er mir und wie ist denn eigentlich die Absendeadresse? Komisch, sieht völlig anders aus. Ich öffne das nicht. Aber trotzdem gibt es immer den Faktor Menschen und es passiert eben immer wieder. Und wenn du da jetzt nicht laufend drauf hinweist, dann hast du nicht diese Alertheit. Aber auch das darf man nie ausschließen. Dann wissen wir auch als Mitarbeitende, als Menschen im Klinikum, aber auch in der Praxis, überall, ich habe es jetzt nicht hier gerade liegen, doch hier, aber diese Sticks, ne? Wenn man die irgendwo, ich war beim Kongress und da hat mir einer das mitgeschenkt und so. Ja. Und du weißt gar nicht, was du da drauf hast. Und du steckst den nur rein in den Computer. Das kann dann schon zu spät sein. Aber das machst du nicht aus Böswilligkeit. Du machst es aus Nachlässigkeit oft. Weil du denkst, ach ja, stimmt, ich muss noch einen Vortrag runterziehen. So. Also nur diese Beispiele zeigen, der Faktor Mensch ist ganz, ganz wichtig in dem Thema Sicherheit. Aber du musst trotzdem Sicherheitsspezialisten haben, weil die viel mehr wissen als der normale IT-Interessierte, so nenne ich es mal. Und jeden Tag musst du, ich sag mal, die Sorge haben auch, hoffentlich passiert hier nichts, tun wir genug, weil wir wissen auch, wenn es dann passiert, ist es ein Riesenthema und ein Riesendilemma.
Wo stehen wir eigentlich im internationalen Vergleich, was das Smart Hospital angeht? Also du hast USA schon genannt, ein Beispiel. Ich denke auch immer an Singapur, die ja auch sehr weit vorne sind. In den Emiraten passiert sehr viel. Wie blickst du da drauf?
Ja, also ich sag ja sowieso, besser geht immer. Ne? Das ist erstmal für mich der Punkt. Und als wir damals anfingen mit Smart Hospital, da war natürlich ganz viel Luft nach oben. Heute ist immer noch viel Luft nach oben, aber was mich damals wirklich gefreut hatte, das war, als es ein Ranking vom Newsweek Journal gab. Wir haben uns nicht beworben, wir haben auch nicht da irgendwie Anzeigen geschaltet oder irgendwas. Und dann waren wir unter die 20 besten Smart Hospitals weltweit gewählt worden. So, das war für mich so, wo ich dachte, das ist super. Nicht in dem Sinne, wir können jetzt mit Singapur in Konkurrenz gehen, aber in dem Sinne, da ist was passiert, da konzentrieren sich Leute auf diese Thematik und wir sind dann über die Jahre von Platz 20 auf Platz 14 gegangen. Die Charité in Deutschland war über uns aus verschiedenen Gründen sicher. Aber es zeigt trotzdem, es sind zwei Krankenhäuser darunter gewesen. So. Und dann gibt es natürlich welche, die sind in Krankenhausinformationssystemen viel weiter. Aber diese Gesamtbewertung, man ist offen dafür, man investiert einen bestimmten Teil dort rein. Und das alles zeigt, wir sind jetzt nicht hier irgendwie vollkommen verloren. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viel, wenn man über Deutschland spricht, noch vor uns. Und das geht ja damit los, dass es Länder gibt, da funktioniert schon eine elektronische Patientenakte für den gesamten Staat recht gut. Und das ist dann zum Beispiel auch sowas wie in Singapur, die sind einfach deutlich besser dokumentiert. Und da haben wir ja in Deutschland so ein paar Mal Bruchlandung erlebt. Jetzt gibt's wieder einen neuen Versuch. Ich will das auch gar nicht bewerten, nur es darf nicht die Ausrede sein, dass man sagt, tja, also wenn wir in Deutschland keine elektronische Patientenakte haben, was soll ich mich denn darum kümmern, ist sowieso alles Mist und ich kann nichts gebrauchen. Mhm. Es muss jeder für sich selbst auch seine Hausaufgaben tun und machen, aber es wird so kommen, dass wir irgendwann ein funktionierendes System haben. Und dann wird plötzlich die Kluft zu denen, die nicht mitgegangen sind, noch größer. Also Zusammenfassung, es gibt Länder, die sind deutlich weiter aus vielen Gründen, aber man erkennt auch schon an, wenn wir was bewegt haben. Und wir haben eine Geschichte, die mir besonders am Herzen liegt, das ist, dass wir von der Fakultät und von der Krankenversorgung zusammen das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin aufgebaut haben. Da arbeiteten zu meinem Ausscheiden so ungefähr 180 Menschen. Ich denke, das wird eher zugenommen haben. Und die sind sehr, sehr tief in die Datenanalytik eingetreten. Es geht immer um gute Daten, um kuratierte Daten. Und da ist dieses Institut international sichtbar, was dann nichts damit zu tun hat, ob irgendwo, ich sag mal, die Wartezeit zu lang war, sondern dass man sagt, die setzen sich hier auch für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz ein mit den Daten. Und so kann man trotzdem in bestimmten Bereichen auch an der Spitze sein, wenn man in anderen Bereichen noch extrem viel Aufholbedarf hat.
Ja, wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, was meinst du, wie sieht ein Smart Hospital in 10 bis 15 Jahren aus? In welche Entwicklungen werden die Patientenversorgung am stärksten verändern?
Also ich glaube, es ist in 10 Jahren, ich spreche immer gerne von 10 Jahren, in der Regel meine ich kürzer, aber ich will auch Menschen nicht verängstigen und deswegen sage ich doch mal in 10 Jahren. Ich glaube, in 10 Jahren ist es nicht mehr vergleichbar mit dem heutigen Tag. Wir werden dieses ganze Thema wie Anmeldeprozesse irgendwo, das ist Vergangenheit. Das Thema, ich suche ein Bett für meinen Patienten, wird überwiegend Vergangenheit sein. Das Thema, ich suche einen Platz für die Rehabilitation nach dem Krankenhaus, wird überwiegend Vergangenheit sein. Das wird alles automatisiert ablaufen. Mhm. Arztbriefschreibung wird es dann, glaube ich, nicht mehr geben, weil ich denke, dass die Ärztinnen und Ärzte aus welcher Position jetzt, entweder Krankenhaus oder medizinisches Versorgungszentrum, Belegabteilung, wo auch immer, dass die aufeinander Zugriff haben und dass dann eben der zuweisende Orthopäde reingucken kann in die Akte im Krankenhaus, um zu sehen, was ist denn mit meinem Patienten, wann kriege ich den wieder, was ist gemacht worden und nicht voller Überraschung auf irgendeinen nicht vorhandenen Arztbrief wartet, wo der Patient dann irgendwann in der Praxis kommt. Dieses Miteinander von den verschiedenen Sektoren, so nennt man es, niedergelassener Bereich, Krankenhausbereich, wird viel intensiver genutzt werden. Wir werden in 10 Jahren erleben, dass es eine Reihe von Behandlungen, die heute im Krankenhaus passieren, dass die im Krankenhaus zu Hause, das nennt man Hospital at Home, passieren, mit Arztvisiten, mit Betreuung durch Pflegedienst. Man hat ein sehr gutes Monitoring dann. Im Krankenhaus weiß man, was ist. Wenn eine Rückholsituation sein sollte, Patient entgleitet in irgendeiner Hinsicht, dann kommt die Patientin nach Hause. Warum ist sowas wichtig? Weil man als Patient, ich nenne es auch jetzt mal 82 Jahre alter Patient, der fällt nicht zu Hause. Der weiß, wie er nachts zur Toilette geht. Er hat keine Krankenhauskeime dort. Und für bestimmte Krankheitsbilder ist es besser. Bedeutet, wir werden weniger Krankenhausbetten haben. Wir werden aber auch große Herausforderungen haben. Meine Generation, ich bin jetzt 67 Jahre alt, die ist dann in 10 Jahren 77 Jahre alt. Das heißt, wir haben noch mehr mit Krankheiten zu tun. Und die heute 77 sind, sind dann 87. Das ist dieser ganze demografische Wandel. Da sehe ich im Moment noch nicht, wo das alles so lückenlos passiert. Weil wir schon heute wissen, wenn man demenzkranke Patienten hat und die bringst du so in ein Großklinikum rein, das ist wirklich schwierig, die so auch zu orientieren, dass die sich nicht verlaufen und was da alles ist. Also da sind ganz viele Themen noch zu tun. Wir werden gemeinsam die Daten analysieren. Wir werden diese Medikamentenvielfalt mit den Hausärzten zusammen viel besser abgleichen können. Also all das, was ich gesagt habe, lässt mich positiv in die Zukunft blicken. Wir werden insgesamt weniger Krankenhäuser haben, als wir sie heute haben, was ja auch völlig klar ist. Ich möchte das an einem Beispiel bringen. Viele von euch, die jetzt zuhören, kennen diese Da Vinci-Roboter-assistierte Chirurgie. Und das ist ein Beispiel. Das gibt es in verschiedenen Organen und es gibt eben bestimmte Behandlungsverfahren. Die werden zunehmend zum Beispiel durch Robotik unterstützt. Es gibt aber immer wieder Situationen, da muss doch die Chirurgin oder der Chirurg auch einschreiten und muss im Zweifel auch offen, so nennt man das, operieren. Nun muss man trainiert sein für sowas. Und dieses Training, das kann man nicht haben, wenn man es einmal im Jahr macht. Das bedeutet, wir werden in der Medizin Zentren brauchen. Weil bestimmte komplexe Krankheitsbilder, ob das jetzt bestimmte Leberoperationen sind als Beispiel, die können dann nicht mehr an jedem Krankenhaus durchgeführt werden. Und so verändert sich die Struktur. Wir werden Zentren brauchen. Und wir werden auch viel mehr Telemedizin haben in 10 Jahren. Und da kann man sich auch gut austauschen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, innerhalb von Berufsgruppen, mit Patienten, mit Angehörigen. Das hat alles nicht diese Hürde von heute. Und deswegen, es wird besser. Ich war ja eine Zeit sehr pessimistisch, habe immer viel zu viel eigentlich kritisiert. Aber ich habe es auch gemacht, um aufzuzeigen, was nicht funktioniert. Jetzt weiß ich, es wird besser. Vielleicht dauert es in Deutschland ein bisschen länger, weil wir uns mit Veränderungen nicht so leicht tun. Aber es kommt so. Es ist nicht mehr aufzuhalten.
Ja. Hast du zum Schluss neben der Zuversicht noch weitere Tipps für unsere Hörer, die sie ganz allgemein für ihre Gesundheit beachten können?
Also ich bin ja auf sozialen Medien recht viel unterwegs, von Facebook, TikTok, Instagram und was es alles so gibt. Und ich verstehe, dass da viele unterwegs sind. Ich verstehe, dass man dort Rat sucht, wenn man vielleicht keinen Termin bekommt. Aber ihr solltet trotzdem nicht die Kenntnis von den Ärztinnen und Ärzten darauf verzichten. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man irgendeiner Facebook-Gruppe mehr vertraut als dem behandelnden Kardiologen oder so. Und das wird absurd. Das, was ich den Ärztinnen und Ärzten sagen kann, ist, geht auch in diese Facebook-Gruppen. Betrachtet die sozialen Medien nicht als irgendwas Schreckliches, denn der Irrsinn, der da abläuft, der läuft ja auch deshalb ab, weil manchmal keine qualifizierte Meinung dabei ist. Und deswegen Noch ein Rat auch an Ärztinnen und Ärzte. Patientinnen und Patienten werden immer informierter. Das ist jetzt nicht nur so die Facebook-Gruppe, die auch durchaus sehr informiert sein kann, gerade für seltene Erkrankungen. Aber es ist eben auch Patienten, die sich wirklich im Netz belesen oder Bücher lesen und so weiter. Und mein Rat ist eben, dass die Ärztinnen und Ärzte damit auch umgehen können, dass man Verständnis hat, wenn die mit Fragen kommen. Und ich komme ja aus einer Zeit, als ich Assistent war, da hat dann der Professor gesagt, so und so wird's gemacht. Und dann haben die Patienten gesagt, jawohl, so wird's gemacht. Das ist nicht mehr so, das ist auch gut so. Nee. Manchmal kann es auch nervig werden, wenn zu viel nachgefragt wird. Aber es geht ja um die Patienten oder um deren Angehörige. Und da müssen wir alle so ein bisschen zulernen, dass man immer wieder zuhört und richtig zuhört. Und das ist mein letzter Hinweis. Ich glaube, in einem Gespräch, es geht darum, wirklich zuzuhören, sich reinzuversetzen in die andere Person und dann in der Tiefe des Zuhörens auch Ratschläge geben. Und dazu hilft es, wenn wir Ärztinnen und Ärzte wieder ein bisschen mehr Zeit haben und nicht die ganze Zeit da am Computer rumtippen, sondern dass das gesprochene Wort direkt aufgenommen, analysiert und in den ein paar Jahre noch bestehenden Arztbrief eingepflegt wird.
So soll es hoffentlich kommen, lieber Jochen. Vielen Dank für den sehr interessanten Austausch und vielen Dank, dass du dich für das smarte Hospital sehr frühzeitig eingesetzt hast und damit einen Meilenstein letztendlich in der Krankenhausgeschichte Deutschlands gesetzt hast. Du kannst da wirklich mit Recht stolz drauf sein. Und es ist nie immer nur eine Person, das weiß ich, nehme ich jetzt vorweg, sondern das gesamte Team. Aber es braucht immer einen, der vorweg geht und das Ganze auch durchdrückt. Und von daher dir vielen Dank für dieses Gespräch und für alles, was du getan hast.
Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Hardy.
Die Fakten der Folge.
Wir haben gehört, dass ein Smart Hospital den Klinikalltag spürbar verbessert. Für Patientinnen, Patienten und auch für das Personal. KI wird dafür bereits heute in wichtigen Bereichen eingesetzt und unterstützt medizinische Entscheidungen, ohne den Menschen zu ersetzen. Und Digitalisierung an dieser Stelle lohnt sich. Sie steigert Qualität und Effizienz deutlich schneller, als viele Kliniken erwarten.
Random Reminder.
Random Reminder, dein Gehirn liebt Startsignale. Wenn du nicht in die Gänge kommst, gib deinem Gehirn ein klares Startsignal. Ein Mini-Countdown. 3, 2, 1, los, wirkt wie ein kleiner Neustart im Kopf. Das klappt, weil der Countdown deine Prokrastination unterbricht und den präfrontalen Kortex aktiviert. Das ist der Teil des Gehirns, der für Entscheidungsfähigkeit und Handeln zuständig ist. Kurz gesagt, ein bewusst gesetztes Startsignal kippt dich vom Denken ins Tun. Also mein Random Reminder in dieser Woche, wenn du nicht in die Gänge kommst, gib deinem Gehirn ein klares Startsignal. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hardy Saleh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.